Der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von JBB, Jakob Bentele Buffler. Steuer und Beratung. Digital, unternehmerisch, fair.
Und genau in dem Moment, wo ich quasi in das Zimmer laufe, war die Szene gerade, wo der Ronaldo dem Kahn auf die Hand getreten ist. Und es sah ja dann auch zu dem Zeitpunkt generell für Deutschland nicht so gut aus in dem Finale. Und das hat mich dann irgendwie so gepackt, dass ich von mir aus dann gesagt habe, ja, ich möchte jetzt Torwart werden und eines Tages, wenn es geht, auch gegen Brasilien spielen und vielleicht ja, so ein Stück weit sich rächen oder zumindest gewinnen oder einfach dieses, ja, diese Wut, die dann in dem Moment da war, ja, zu besänftigen.
Ja, Mensch, Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist schon wieder soweit. Folge 27 unseres Podcasts Echt und Anders. Wir bewegen uns zwischen Saarbrücken und Bielefeld und wir sind zu dritt heute. Illustre Runde, Stefan natürlich gesetzt. Servus Stefan, schön, dass du da bist.
Hi zusammen.
Und dann haben wir einen Torhüter hier, Torhüter links außen, haben wir alle einen an der Waffel, hatten wir früher gesagt. Timo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch und das Klischee kann ich auch bestätigen.
Ja, das wäre meine erste Frage gewesen. Als ich ein kleiner Junge war, war immer Torhüter und links außen haben einen an der Klatsche. Kannst du das bestätigen?
Ja, also ich glaube, es ist ein bisschen zurückgegangen.
Ja.
Aber ansonsten, ich glaube, darüber definiert sich so ein Torwart, glaube ich, auch ein bisschen. Also ich sehe das gar nicht so negativ. Von daher würde ich es schon noch bestätigen.
Okay, Klatsche ist natürlich auch böse, aber Torhüter sind speziell. Einigen wir uns da drauf und wir kommen irgendwann gleich da drauf, wie du zum Tormann wurdest. Und dann können wir da mal weiter ausholen.
Ja.
Inwiefern macht sich das bei dir bemerkbar?
Boah, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, man selber hält sich dann doch für normal. Aber naja, wir sind ja schon irgendwo Einzelgänger, auch im Training. Also so, wenn jetzt ein Tor fällt, dann ist es ja anders wie bei der Mannschaft. Also obwohl ja die ganze Mannschaft das Tor kriegt, bist ja oft du dann noch verantwortlich dafür. So, also auch wenn du nichts dran machen konntest. Und ich glaube, da musste ich schon mal wehren. Ich glaube, viele schreien halt rum. Man hat einfach so Ticks. Also ich glaube, ich bin tendenziell waghalsig unterwegs. Also ich mag das Risiko gerne. Und ja, ich glaube, dann gibt es andere noch, die vielleicht mehr Lautstärke zeigen wollen und sowas halt. Ich glaube, ich bin eher so der fürs Risiko dann und habe da so manchmal eine Idee, die vielleicht nicht immer die einfache ist.
Nicht aber immer funktioniert dann auch.
Ja, ich glaube, meine Quote ist noch ganz gut. Aber ja, man könnte es oft einfacher haben.
Okay. Ist die Schwierigkeit vielleicht auch darin begründet, dass halt nur ein Torhüter auch spielen kann? Weißt du, als Spieler bist du dann so flexibel, dass du dem Trainer irgendwie vermittelst, so du kannst mich auch irgendwie als Rechtsverteidiger bringen oder in der IV bin ich stark oder was auch immer und in der Not kriegst du da dann ein Forum, aber als Torhüter entweder spielst du oder spielst du nicht. Spielt das auch eine Rolle in der Verarbeitung der Themen vielleicht?
Mit Sicherheit ein Stückchen schon. Also es ist halt, ja, wie du auch sagst, du hast halt vielleicht mal eine Chance und da muss dann halt alles glatt laufen, damit du, ja, vielleicht, wenn du hinten dran bist, Leute vom Gegenteil überzeugen kannst oder wenn du spielst, dann darfst du dir im Gegenteil nichts erlauben, weil sonst bist du vielleicht außen vor oder wirst rausgenommen. Das wird wahrscheinlich schon, ja, eine Rolle spielen. Kann gut sein, ja.
Stefan, ich bin schon so alt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Haben wir am Wochenende ein Spiel gehabt?
Ja, hatten wir. Genau. Okay. Deswegen lass uns mal zum Spiel am Wochenende kommen, Timo. FC Saarbrücken, am Ende steht ein 4-1. Wie hast du das Spiel gesehen? Und fangen wir damit erstmal an.
Ja, also als allererstes natürlich nicht gut, weil das Ergebnis unterm Strich natürlich, ja, für uns nicht zufriedenstellend ist, beziehungsweise sogar eigentlich sehr schlecht war. Ich glaube, wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Vieles von dem, was wir auf den Platz bringen wollen, auch vom Trainer und so aus der Mannschaft heraus. Und dann haben wir es leider diese Saison schon ein paar Mal so gehabt, dass wir zur zweiten Halbzeit irgendwie den Faden verlieren. Und gerade so, wenn es dann vielleicht auch mal auf Wille oder sowas, also so jetzt nicht mal unbedingt, dass du schlecht spielst oder schön spielst, sondern die Tore dann oft einfach viel zu einfach fallen. Und ich glaube, das war auch in Saarbrücken wieder ein Problem, dass da einfach die Tore zu einfach fallen. Also haben wir auch im Prinzip im Nachhinein so analysiert. Und dass es dann natürlich 4 Tore sind, das ist dann, ja, ist dann einfach zu viel, sage ich mal. Und oft kommen wir ja sogar noch zurück, dass man sagt, ey, wir fangen vielleicht auch ein, zwei zu viel, aber wir schießen halt auch, wie gegen Ferl zum Beispiel, wo wir immer wieder zurückgekommen sind oder auch jetzt zu Hause gegen Dortmund 2. Aber ja, in der Vielzahl dann ist es dann auch einfach schwer, gegen so eine, muss man auch sagen, gute Mannschaft wie Saarbrücken dann zu gewinnen. Und ich glaube, das war so der Faktor in dem Spiel. Und ja.
Würdest du sagen, dass wir, oder es wirkt ja immer so ein bisschen passiv danach, oder dass wir in Verwaltungsmodus gehen? Der Greili hatte gesagt, ja, das wirkt manchmal so, aber eigentlich ist es gar nicht so, weil es der Plan ist. Ist das uns auch ein bisschen zum Verhängnis geworden jetzt am gegen Saarbrücken?
Also ich glaube nicht, dass der Plan ist, irgendwie passiv zu werden. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie der Greili es dann am Ende formuliert hat, aber der Plan ist auf jeden Fall nicht, passiv zu
Nee,
werden.
das meinte ich gar nicht, sondern es ist der Plan, dann tiefer zu
Ja,
agieren, um
also
dann eben in Umschaltsituationen
klar,
zu kommen.
also wenn du 1-0 führst, dann musst du natürlich nicht auf Teufel komm raus irgendwie blind in irgendwelche Angriffe dich selber stürzen, aber es gibt halt schon einen Unterschied zwischen ja, fahrlässig oder passiv sein und zu, ich stelle jetzt hinten rein oder fokussiere mich in dem Moment aufs Verteidigen. Und ich glaube, dass wir da einfach oft ja, schläfrig sind oder nicht, ja, nicht aktiv verteidigen, sondern dieses schlechte, in dem Sinne passive Verteidigen. Und dann fängst du dir halt Tore, wenn der Gegner aufmerksam ist. Und ich glaube, das ist dann schon ja, ein Problem, weil es eben nicht heißt, ja, wir verteidigen jetzt mal auf gut Glück oder hoffen, dass wir irgendwie über die 90 Minuten dann kommen, sondern es gibt dann einen Plan, wenn du führst, ja, aber man darf halt trotzdem nicht, kein Prozent in der Konzentration oder ja, in der Körperspannung hernachlassen. Und das sind dann die Probleme, finde ich, die wir haben.
Sind wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu brav? Also wenn ich mir das, ich erinnere mich wieder, wir haben gespielt tatsächlich. Ich wollte es verdrängen, aber es ging natürlich nicht. Was meine ich mit zu brav? Ich glaube, es war der Ausgleich, wo wir eigentlich den Gegenspieler an der Eckballfahne stellen können und es nicht hinkriegen, ihn zu stellen, lassen ihn dann quasi noch fast in den 16er laufen. Das ist eine Aktion, die mir vor meinem geistigen Auge ist. Dann die Nummer mit langer Pfosten, Kopfball nach innen zu weit weg. Sind wir da zu weit weg vom Mann? Also diese Giftigkeit, diese Galligkeit, einfach am Mann dran zu sein, ist das auch ein Thema? Also mir fällt immer auf, wir sind dann da, aber wir sind nicht da. Also wir sind irgendwie da,
Ja,
aber ja, Gott.
also es ist natürlich offensichtlich, dass in dem Moment Sachen nicht gut laufen oder auch, wie gesagt, wir analysieren die Spiele ja auch nach und auch die Einzelnen, die involviert sind, die da ist niemand, der sagt, nee, war jetzt alles, ist alles glatt gelaufen. Woran es dann am Ende liegt, ist halt, ja, also keiner macht es bei uns mit Absicht. Das ist klar so, das ist, glaube ich, fast schon eine Phrase. Es ist dann halt ein Stück weit ja, wirklich nicht leicht zu sagen, woran es dann liegt, ob es wirklich die Konzentration ist oder ja, die Spannung oder vielleicht auch Situationen zu erkennen, das ist halt schwer zu sagen. Und ich glaube, das wissen, wenn überhaupt, die auf dem Platz stehen in dem Moment, weil es natürlich auch was sehr Individuelles ist. Also natürlich wirkt es schon als Mannschaft dann auch immer, aber ich glaube, so einzelne Stockfehler, das ist ja dann schon was Individuelles und ob das jetzt passiert, weil der Platz schlecht war oder weil es vielleicht ein Foul war oder das ist halt, da kommt man wahrscheinlich nicht mehr aus dem Überlegen oder über, ja, woran es dann gelegen hat, raus und ja, ist vielleicht auch nicht so gut, weil wir bereiten uns jetzt schon auf das nächste Spiel vor, vielleicht auch ja, einfach abhaken, gucken, dass man es wirklich nicht wiederholt. Ich meine, das Positive ist, dass wir auch oft genug Superspiele hinlegen oder zeigen, dass wir eigentlich genau das können. Zum Beispiel Regensburg, wo du hier nach ein paar Minuten 3-0 hinten liegst und viele schon dachten, um Gottes Willen, und du es dann halt genau über diese Tugenden zurückschaffst, ins Spiel zu kommen und das Spiel dann auch komplett zu drehen. Und ja, also wir können es ja eigentlich, das sieht man ja auch in den Phasen oder in den Spielen dann und oder Dortmund 2 jetzt oder auch Ferl, wo du halt zurückkommst und da muss man halt anknüpfen und es ist wirklich brutal schwer zu sagen, woran es dann am Ende liegt oder gelegen hat. Das ist
Ich
fast
glaube
unmöglich.
tatsächlich, wenn wir, weil du das eben erwähnt hast, Stefan. Ich glaube, wenn wir nach dem 0-1 eben nicht in diesen, ey, wir gehen einen Tick defensiver und versuchen Umschaltspiel, sondern wenn wir einfach vielleicht normal weitergespielt hätten, um Saarbrücken zu signalisieren, wir wollen aufs 2-0 ohne Harakiri zu spielen, ich glaube, dann hätten wir die geknackt. Dass du die am Ende dann wieder in ihren Lauf bringst, ja gut, da kommt halt eins zum anderen, aber ja.
Ja, ich habe am Ende oder nach dem Spiel habe ich gesagt, ich will gar nicht der Mannschaft abstreiten, dass wir nicht wollen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass wenn du im Spiel bist, dass du das Spiel unbedingt für dich entscheiden willst. Aber ich fand so gerade nach dem Spiel oder die letzte halbe Stunde hat man den Saarbrückern angemerkt, die wollten es halt mehr in dem Moment, ja. Und ja, das war so mein Eindruck. Aber am Ende, du hast es eben gesagt, man muss es abhaken und dann geht es weiter. Deswegen grundsätzlich auch erstmal die Frage, wie ist so das jetzt die Stimmung in der Mannschaft? Ich meine, man hat am Sonntag auch die anderen Ergebnisse gesehen. Ne? Ich meine, die Mannschaften, die jetzt auch vor uns standen, die haben jetzt nur einfach gepunktet. Das heißt, rein theoretisch ist noch alles drin. Und Alex hat es auch im Interview gesagt, dass wir bis zum Schluss daran glauben. Wie ist jetzt die Stimmung dran? Ist das doch nochmal, hey, jetzt erst recht? Oder ist man so noch echt geknickt vom Samstag?
Also geknickt auf keinen Fall. Also ich glaube, das ist schon, nicht weil es uns nicht interessiert, aber ja, wie du schon gesagt hast, wir haben natürlich auch die Ergebnisse gesehen und sehen natürlich auch immer noch, was für eine Riesenchance wir auch einfach tabellarisch haben. Und dementsprechend ist da jetzt keiner, der den Kopf in den Sand steckt, sondern wir wollen jetzt einfach im nächsten Spiel zeigen, dass wir es einfach können. Und so ist auch eigentlich die Stimmung in der Mannschaft. Also da ist niemand, der jetzt irgendwie sagt, oh Mist, jetzt haben wir wieder nicht gepunktet oder wieder nicht gewonnen und hätten einen Riesenschritt machen können, sondern ich glaube, da ist schon ein Stück weit eine Vorfreude vielleicht auch, dass man halt immer noch einen richtig guten Schritt machen kann mit dem nächsten Spiel und dann wirklich, also man spielt ja wirklich noch oben mit, das ist ja so und ich glaube, die Stimmung ist dann schon, also das ist zumindest so mein Gefühl, dass da keiner negativ ist in der Mannschaft. Natürlich wissen wir haben natürlich auch eine riesen Erfahrung auch in der Mannschaft und da ist jetzt keiner, der das auf die leichte Schulter nimmt oder ja, dass man sagen kann, wir kommen jetzt zum wiederholten Male mit einem blauen Auge davon. Es ist schon eine Ernsthaftigkeit da und die kommt auch aus dem Trainerteam und ich glaube, das ist kein Problem und ja, wir sehen einfach die Chance, was möglich ist und so ist mein Eindruck zumindest, dass die Mannschaft da sehr klar ist und auch Bock hat, quasi einfach das Positive zu sehen und nicht, was möglich gewesen wäre oder wie es hätte sein können, sondern eher der Blick geht nach vorne und ich glaube, das ist ganz gut.
Zu Ulm. Guck, ich bin total durcheinander. Macht mich alles kaputt. Saarbrücken, wir hatten letzte Woche gesprochen über VAR und Schiri. Die eine Szene, über die müssen wir sprechen, mit Max, die Nummer.
Ja.
Wie habt ihr es gesehen?
Ich bin ganz klarer Gegner von Video Assistant und es ist also in unserem Fall jetzt wahrscheinlich bitter, aber ich bin ein ganz klarer Feind davon, sowohl in der höchsten Liga als auch in der Champions League, egal wo. Deswegen kann ich mich jetzt nicht dafür aussprechen in unserer Liga.
Okay, warum, darf ich fragen, warum? Also warum die Vehemenz? Also,
ich glaube, dass der Sinn dahinter war ja, dass ja, wichtige Fehlentscheidungen einfach nicht mehr gibt.
Ja.
Und gefühlt ist viel, viel mehr geworden. Also diese Klarheit, die ja eigentlich dadurch kommen sollte oder gewünscht war, ist halt überhaupt nicht eingetreten. Wenn nicht sogar im Gegenteil, dass viel, viel mehr rumgeeiert wird.
Okay, das heißt, die Dinge haben sich entwickelt. Grundsätzlich hättest du vielleicht auch mal gesagt, wenn es dem dienlich ist, dass es...
Nee, nicht unbedingt.
Okay.
Also ich die Emotionen und auch, ich meine, dass ein Schiedsrichter vielleicht auch mal einen Fehler macht, ja, aber also es ist
definitiv so. Ich kann ja auch nicht so bei jedem Fehler von einem Spieler zurückspielen.
Genau, also es ist halt, es gehört halt genauso dazu und ja. Jetzt ist es schon ewig her, also wie lange haben wir das, also haben wir den Assistant schon und
ja. Diskussionen hören ja nicht
auf. Ja, und ich finde vorher, also und wenn es dann halt mal, mir fällt jetzt direkt Stefan Kießling ein, der mal irgendwie ein Tor gemacht hat, was keins war und ist ja auch Kult irgendwo, also das, ja. Ich finde, ich war von Anfang an kein Freund davon und ich finde, für mich persönlich hat sie, und ich glaube für viele andere auch, hat sie es einfach ja, nicht ausgezahlt, dass man ihn jetzt hat. Und auf unser Spiel jetzt bezogen, natürlich eine strittige Szene, aber ich, ja, gehört dazu, meiner Meinung nach. Also wenn der Schiedsrichter es in dem Moment nicht sieht, dann ist es leider so. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass man ja da ja spielentscheidend irgendwo schon, aber ja, wie gesagt, ich bin kein Freund überhaupt davon und deswegen bleibe ich leider auch bei der Meinung.
Ne, muss ja gar nicht leider sagen, ich respektiere das
ja, alles. Ja, es ist ja schon manchmal auch so, dass man sagen kann, ist bitter,
ja.
Ganz klar. Also, und wenn ein Produkt den Sport fairer machen soll, ist es ja in erster Linie auch eigentlich was Gutes. Ja,
wenn es auch machen würde, aber genau, du hast ja aber recht.
Es ist halt nicht so,
genau.
Und deswegen ist es so. Und ich glaube, jetzt nur darauf zu gehen, ist vielleicht auch der falsche Weg, weil da lief leider
mit dem auch noch
zu viel und schief.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, die eine Szene war jetzt nicht daran schuld, dass wir noch 4 Tore ja. bekommen
nein,
haben.
Nein.
Aber so ein Spiel kippt dann halt schon auch mal. Also ja. gerade wenn es jetzt vielleicht das 1-1 ist oder du so 1-0 in Rückstand gerätst, dann kann das schon spielentscheidend sein, auch wenn danach nochmal 1-2 Tore mehr fallen, weil du vielleicht deine Verteidigung aufmachst oder sonst.
Das Gefüge gerät durch.
Aber es ist halt einfach sehr hypothetisch und genau. deswegen, ja, ich bleibe Gegner vom VAR.
Also. Das ist auch absolut in Ordnung. Also ich natürlich, den VAR erwähnt man dann immer gerne in so Momenten, wo man sich benachteiligt fühlt. In ja. dem Moment, wo was für dich ist, dann wirst du ja auch nicht sagen, Mensch, hätte der da, ach. Von ja. daher, absolut, da darf es zwei Meinungen geben.
Vielleicht und wie hast du die Szene gesehen?
Naja, für mich war es dann, ich meine, klar guckt man dann auch mal nochmal die Wiederholung und dann ist es eine Karte, definitiv, kann es ja. auch rot geben für die Nummer. Dann fliegt er vom Platz, zum einen spielst du die Überzahl und zum anderen durch die Tatsache, dass Max halt raus muss, du hast ein Problem auf einmal, weil dein Gefüge durcheinander gerät und dann ist es halt doch spielentscheidend für mich, also ich sehe es dann, ich bin Schiedsrichter im Handball, aber nochmal, dann ist es spielentscheidend und dann ist es schon heftig, also... Klar habe ich dann im Hinterkopf noch die Situation der letzten Woche, wo du denkst, oh, jetzt wirkt es irgendwie gefühlt gegen uns. Klar, wir hätten es vorher reißen können, da hätten wir uns nicht Gedanken drüber machen müssen. Das ist auch der Klassiker. Am Ende ist nicht die eine Entscheidung des Schiedsrichters schuld, sondern wir spielen 90 Minuten, lass uns das 2-0 machen und brauchen uns auf niemand anderen konzentrieren oder verlassen und dann hast du es ja auch wieder.
Aber da war ja auch, du hättest noch einen Freistoß in einer sehr aussichtsreichen ja. Position bekommen, hättest da nochmal die Möglichkeit gehabt nachzulegen, ja. Also ich kann das auch alles nachvollziehen.
Ganz hoch und runter.
Ja, am Ende wurde es nicht gepfiffen.
Und es rechtfertigt immer noch nicht, warum wir dann noch 4 Tore kriegen auch. Also auch da kann der in so einer Mannschaft einen Ruck, so, das, weißt du, was ich meine? Also
so ist es.
Ich bin völlig bei dir, ich würde es auch nicht am VAR aufhängen.
Aber wenn du sagst, du kommst aus dem Handball, was Schiedsrichter sein angeht,
ja.
wie findest du den... Es ist komisch, dass ich jetzt hier die Fragen stelle, aber, ich finde es nämlich richtig spannend, weil ich gucke gerne Handball,
ja.
Dass die Art und Weise, es werden ja auch oft, keine Ahnung, hat der jetzt mit Absicht auf den Kopf geworfen beim Torwart oder so,
ja.
es gibt kein Lamentieren eigentlich, also keiner, ganz, ganz selten, dass mal jemand zum Schiedsrichter geht und sich beschwert, selbst bei 2 Minuten Zeitstrafen oder ja. roten Karten. Im Fußball ist schon arg das Gegenteil, also wie interessant ist es dann auch aus deiner Sicht, dass du...
Wo das herkommt?
Ja, oder warum das so ist oder was, warum man da nicht gegensteuern kann, weil ich glaube, also von Schiedsrichterseite aus wird ja in den letzten Jahren im Fußball sehr viel dafür getan, dass das so ein Stück weit eine andere Rolle wieder einnimmt, auch ja. mehr den Schiedsrichter zu respektieren, aber gefühlt wird es ja immer wilder, also auch von den Schiedsrichtern, ja. muss man auch fairerweise sagen, dass die jetzt auch nicht unbedingt sich immer mit Ruhm bekleckern. Ich finde es interessant, also warum das vielleicht so ist, wenn man eine Schiedsrichter-Sicht hat.
Also, wow, jetzt, ich weiß nicht, ob die Sendezeit ausreicht. Müssen wir eine Sondersendung machen. Wirklich schwieriges Unterfangen. Ich versuche es mal darzustellen, ohne dass das jetzt hier die Weisheit von Wolle ist. Grundsätzlich, der Fußball ist ja erstmal von allen für alle. Also im Fußball treffen sich alle gesellschaftlichen Schichten und Fußball, wenn WM ist, wir sind ja alle an Bord. Also du hast ja eine ganz, ganz große Begeisterung für den Fußball mit vielen Vereinen und jeder wird ja mit Fußball groß. Der Handball ist, so blöd wie es klingt, wenn ich jetzt sage Randsportart, wird jeder, der Handballfan ist, sagen, Wolle, bist du eigentlich bescheuert, sowas zu sagen, aber wir sind Sportart Nummer 2, 3, 4 oder 5 und im Endeffekt fängt es beim Regelwerk an. Also ich sage dir, im Handball gibt es ein klares Regelwerk, das zum Beispiel beurteilt, wenn du einen Freistoß kriegst hier, auf den Fußball bezogen, es gibt einen Freistoß am Mittelkreis, ja, dann nimmt kein Spieler den Ball mit und läuft dann noch 14 Metern, wirft den Ball in die Luft oder hält den Abstand nicht ein, sondern im Handball gibt es ein klares Regelwerk. Das ist schon mal eins, was hilft. Also beim Handball, wenn du einen Foul fabrizierst und nimmst den Ball noch 2 Meter mit, kriegst du 2 Minuten, das weißt du. Damit schadest du deiner Mannschaft. Also versuchst du es.
Gibt es ja beim Fußball theoretisch
leiden auch. Leiden zu lassen.
Ist ja jetzt zum Beispiel auch mit Gelb lamentieren oder fordern ja, oder sonst was. könnten die Schiedsrichter oder müssten wahrscheinlich viel strenger auch sein im Fußball.
Also Punkt 1 bin ich der Meinung, im Fußball müsste man ein, zwei Dinge überdenken. Also es gab schon Ideen für Regelwegänderungen, wo ich dachte, mein lieber Herr Gesangsverein, diese Regel damals abseits und wir lassen den noch 40 Kilometer laufen, um dann zu merken, es war abseits, solchen Blödsinn. Also das wäre eine Regel, die ich vom Handball gerne in den Fußball übertragen würde, weil das würde für Ruhe sorgen. Und dann weißt du, ich nehme den Ball nicht, ich halte den Abstand. Da gehört dann natürlich dazu, dass der Schiedsrichter auch klarer das Thema anpfeift. Und im Handball, glaube ich, von den Wertvorstellungen, die man so mitbringt, das ist was, was ich meinen Kindern immer vermittelt habe. Wenn du Handball guckst, die Jungs kennen sich, das tut ja auch im Fußball, aber die Sportler haben auch diese Vorbildfunktion, das abzustrahlen auf die Zuschauer. Also ihr müsst es mal beobachten, wenn ein Handballspiel ist, die klatschen sich vor dem Spiel ab, die gehen dann in den Kreis vor dem Spiel, alle zusammen mit den Schiedsrichtern, der Schiedsrichter macht eine Ansage, dann geht das Spiel los, ersten 20 Sekunden harzen sie den Ball ein, klatschen sie nochmal ab und dann gibt es 60 Minuten Fight, aber der ist respektvoll. Ich hatte letztens wieder eine Situation im Fußball, wo einer einen umhaut, wie noch irgendwas, kriegt die gelbe Karte und der Sportler, der das Foul verursacht, der geht nicht mal hin und entschuldigt sich. Das würde es im Handball nicht geben. Das würde es im Handball nicht geben. Und wenn beim Handball dann der Sportler vielleicht, weil er verletzt wäre, rausgetragen werden müsste, würde der, der ihn gefoult hat, weil er es echt nicht böse gemeint hat oder vielleicht, weil es unabsichtlich war, ihm sogar noch helfen. Und das sind Dinge, die sind im Handball da, an der einen oder anderen Stelle im Jugendbereich ist es auch schon grenzwertig, wenn dann Eltern durchdrehen oder Trainer zu ambitioniert sind, aber diese Werte sind da und die musst du pflegen. Und ich glaube, im Fußball musst du sie erst wieder einbringen, weil beim Fußball ist dieses Feindschaft einfach zu groß. Oder kommt jetzt der Gegner und dann muss ich erstmal die Fans vom Gegner hassen. Das gibt es im Handball nicht. Du musst keinen Fan vom Gegner hassen. Du musst wissen, der ist Fan von einem anderen Verein und das respektiere ich. Und dann darfst du auch mal Fangesänge anstimmen gegen die. Und im Endeffekt, nach dem Spiel gibst du dir die Hand, trinkst eine Scholle, ein Bier oder eine Cola zusammen und dann ist es gut. Und das sind zum Beispiel Dinge, die gibt es im Fußball ja so auch in den seltensten Fällen, wenn es jetzt nicht gerade eine Fanfreundschaft gibt oder. Also es gibt nicht den einen Hebel, aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Hebel, die du ansetzen könntest oder auch müsstest. Der Sportler an sich, die Fans untereinander, Schiedsrichterwesen, klar, mit einer anderen Geschichte. Wenn ich Bundesliga sehe und der Kimmich schreit dann den Schiedsrichter noch 14 Mal an, ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob das sein muss. Und da ist der Herr Kimmich halt auch Vorbild für alle, die in der EDCB-Jugend laufen. Und irgendwann denkt der halt, da ist ja normal, dass ich den Schiedsrichter anschreie. Und dann schreie ich ihn an. Und dann will der Schiedsrichter halt irgendwann kein Schiedsrichter mehr sein, weil er denkt, hey, muss ich mich jetzt vor einem 14-Jährigen anschreien lassen? Also das muss durch den ganzen Fußball durch, musst du da. Da musst du eine Reform starten, so blöd wie es klingt. Also da habe ich mit Sicherheit auch ein paar Ideen und Gedanken, aber das ist im Handball einfach von unten raus schon mal anders. Und da gibt es noch Wertvorstellungen, die ich im Fußball leider schon an der einen oder anderen Stelle nicht mehr sehe.
Das ist auffällig, das stimmt
schon. Ja, und da müssen wir alle teilen. Also jeder Einzelne muss da mit dazu beitragen, das wieder zu etablieren und zu installieren.
Spannender Exkurs.
Sorry dafür, Sondersendung, aber der Punkt,
den er setzt, ist wertvoll. Lass mal eine Frage stellen und dann das Thema abschließen. Ja. Warum pfeifst du nicht im Fußball?
Warum ich was mache?
Warum du nicht im Fußball pfeifst?
Naja, keine Ahnung, weil ich halt im Handball engagiert bin und Abteilungsleiter bin und Vorbild sein wollte für den Verein, weil wir immense Strafen zahlen müssen, wenn du keine Schiedsrichter stellst. Ich mache mir Gedanken. Okay. Ist ja jetzt auch hier Neulingslehrgang irgendwann demnächst.
Läuft gerade. Ich glaube, vergangenes Wochenende war auch schon.
Dann bin ich schon zu spät.
Ist der Startschuss gefallen hier?
Ja, ich glaube, der Hansi zum Beispiel, der hier die Schiedsrichter betreut, der weiß auch um diese Themen, aber die kriegst du halt nicht mit Fingerschnippen da vorne. Von daher, ich mache mir Gedanken, Stefan.
Sehr gut. So, dann wollen wir Timo ein bisschen privat wollen mal reingehen. Ne? Wie kam es dazu, dass du Torwart geworden bist?
Ja, also ich glaube, ich war 5 damals. Es war gerade die WM 2002. Ich habe gar kein Spiel geguckt oder so. Es war, ich weiß nicht wie, also ich hatte gar keine Begeisterung eigentlich zum Fußball und war da mit meinem großen Bruder immer, wenn die Spiele liefen. Also meine Eltern haben sie geschaut und mein großer Bruder und ich halt gar nicht. Und dann waren wir meistens im Nebenzimmer oder haben da irgendwas anderes gemacht oder Fernsehen geguckt, während meine Eltern halt die Spiele verfolgt haben. Und wie es dann sich für den jüngeren Bruder so gehört, musste ich dann irgendwann mal los, was zu trinken holen oder so und bin dann ins Wohnzimmer, wo meine Eltern das Spiel gegen Brasilien gerade geschaut haben, also das Finale. Und genau in dem Moment, wo ich quasi ins Zimmer laufe, war die Szene gerade, wo der Ronaldo dem Kahn auf die Hand getreten ist und es sah ja dann auch zu dem Zeitpunkt generell für Deutschland nicht so gut aus in dem Finale und das hat mich dann irgendwie so gepackt, dass ich von mir aus dann gesagt habe, ja, ich möchte jetzt Torwart werden und eines Tages, wenn es geht, auch gegen Brasilien spielen und vielleicht ja, so ein Stück weit sich rächen oder zumindest gewinnen oder einfach dieses, ja, diese Wut, die dann in dem Moment da war, ja, zu besänftigen. Und
wurde die gelindert durch das Halbfinale 2014 schon? Auch wenn du dann nicht persönlich gegen Brasilien gespielt hast oder hast du das immer noch offen? Also nee, ist diese Rechnung noch offen?
Man muss im Nachhinein sagen, ich bin gar kein so großer Fan von der deutschen Nationalmannschaft. Okay. Hängt aber auch damit zusammen, dass der Kahn damals 2006 dann auf die Bank gesetzt wurde.
Okay.
Hat mir so doll nicht gefallen, dass ich mich ein bisschen von der Nationalmannschaft verabschiedet habe. Ist jetzt natürlich früher als Kind ganz anders wie jetzt als erwachsener Mann selber dann zum Glück in Profifußball auch reingekommen, dann sieht man das natürlich nochmal differenzierter oder neutraler. Nee, und so war das dann damals und dann habe ich mich, glaube ich, auch kurze Zeit später, vielleicht ein, zwei Wochen später dann angemeldet beim Fußball und wollte aber auch direkt ins Tor. Also es war früher schon außergewöhnlich, dass jemand nicht im Feld spielen möchte und mein Plan war von Anfang an aber wenn dann im Tor und war, also ich habe auch nie eine andere Position gespielt. Ja, das war von Anfang an dann klar.
Wenn man als Fünfjähriger schon weiß, wo man hin will, ist das eine Charaktereigenschaft von dir, dass du sehr klare Vorstellungen von dem hast, was du in deinem Leben erreichen willst?
Im Nachhinein betrachtet eigentlich fast nicht. Ist mir auch nie wieder so gut gelungen wie in dem Thema, muss man sagen. Aber es war schon sehr, ich war schon vielleicht auch jetzt im Nachhinein natürlich gesehen, außergewöhnlich, wie zielstrebig oder klar es dann doch war, mit Hinblick, dass es die Position werden soll und nicht nur generell der Fußball, sondern halt wirklich klar die Position und dann natürlich, also machen wir uns auch nichts vor, auch viel Glück dann natürlich dabei, dass man es dann auch schafft, selber Fußballprofi zu werden und aber ja, schon, also auch so im Umfeld meiner Familie schon sehr außergewöhnlich gewesen früher. Also es ist halt schon.
Aber hat es dir geholfen? Geschichte. Also ich meine, jetzt bist du, angenommen, Stefan, du bist Trainer, angenommen, ich bin Trainer, kommt so ein junger Kerl und sagt, ich will ins Tor. Dann bist du ja als Trainer wahrscheinlich auch so, oh, der ist heiß wie Frittenfett, den fördere ich vielleicht anders wie, ach Gott, jetzt stellen wir halt den XY ins Tor und gucken halt mal, was dabei rauskommt. Hat es geholfen damals, dass da einer war, der gebrannt hat? Oder hattest du da Jugendtrainer, die dann gemerkt haben, oh, der ist es wert, weil der hat Bock ohne Ende?
Also, ja, schon. Also, mit Sicherheit. Ich glaube, also vom, sagen wir mal, bis zu einem Alter von 8, 9 oder so, da war es dann halt einfach, ja, wir haben Torwart. Ich glaube, das war, ich glaube, die meisten Mannschaften waren einfach froh, überhaupt jemanden zu haben.
Genau, das wollte ich nämlich auch sagen.
Ja, also, glaube ich, es war einfach so. Ich glaube, es ist auch schwer, in so jungen Jahren dann zu sagen, boah, der hat so viel Talent. Also ich glaube, das gibt es schon. Also dass man jetzt, manchmal sieht man ja auch hier auf unserem Kunstrasen dann die ganz jungen und dann siehst du schon, oh, der hat coolere Bewegungen drauf als der andere oder oh, der schießt ja mit beiden Beinen gut. Aber jetzt so, dass man sagt, boah, der Achtjährige, der wird mal.
Ja, aber mir geht es gar nicht um das Talent, aber nee, wenn da ein Achtjähriger kommt, der richtig Bock hat, dann machst du als Trainer vielleicht nochmal 10 Minuten, weil du merkst, der will das, der braucht das und so.
Weiß ich nicht, aber also was man dann schon sagen muss, als ich dann, ich habe immer bei mir in der Umgebung gespielt und mein damaliger Trainer ist dann in den NLZ-Trainer geworden von Hannover und der hat mich dann mal nach so einem Ostercamp dann irgendwann gefragt, du pass auf, ich werde Trainer dort und kannst du dir vorstellen, dass du mit mir kommst. Also es war dann wahrscheinlich schon so, dass es da jemanden gab, der gesagt hat, ich fördere dich jetzt.
Der dich wahrgenommen hat.
Das kam, aber ich glaube, mit 10 Jahren war es dann schon auch ein bisschen klarer. Ja. Dann erkennst du schon, der ist jetzt nicht ganz so blind. Und da muss man dann schon sagen, hatte ich auch das Glück, dass es dann jemanden gab, der mich da so auf dem Schirm hatte. Weil man am Ende ganz klar nicht sagen kann, ob ich überhaupt jemals sonst den Weg in den NLZ nochmal geschafft hätte oder ja, das weiß man ja alles nicht. Und da muss man schon sagen, hatte ich dann schon das nötige Glück und hoffentlich oder zum Glück jemanden, der da dasselbe empfunden hat oder in mir gesehen hat, wie ich empfunden habe. Und, ja, kann man schon so sagen.
Jetzt warst du dann ja auch ziemlich lange im NLZ und auch dann bei Hannover 96 und dann auch 10 Jahre bei denen, bis du Hannover verlassen hast. Ist Hannover auch so ein bisschen dein Herzensverein? Auch schon davor gewesen?
Nein, also davor nicht. Es war halt zwangsläufig durch Oliver Kahn dann Bayern München, dass man die Spiele geguckt hat und sich gefreut hat, wenn die deutsche Meisterschaft gewonnen haben. Und es war damals zum Glück auch noch nicht so klar wie die letzten 11 Jahre. Da war es schon ein bisschen spannender noch. Aber Hannover war schon dann, also man war ja auch regelmäßig im Stadion dann in Hannover und also ist schon ein besonderer Verein für mich und ich durfte dann ja auch 3 Jahre dort quasi Profi sein, auch wenn ich kein Spiel dort gemacht habe. Aber es war schon was Besonderes und ich schaue auch heute noch auf jeden Spieltag, also nach jedem Spiel. Ich war mit meinem besten Freund damals immer, wenn ich konnte, im Stadion noch. Also ich habe schon versucht, regelmäßig noch dort ja, zu sein und unabhängig davon, ob man jetzt noch Leute dort kennt oder nicht, weil da ist schon tatsächlich relativ viel neu, auch von den Leuten. Aber man guckt nach jedem Spieltag, wünscht quasi jedes Jahr, dass sie den Aufstieg schaffen, weil es ja schon auch, also der Verein an sich schon eine nötige Wucht mitbringt, eigentlich ein Erstligist zu sein und auch
das Pokalspiel. Da will ich kurz einhaken, ne? Das hast du ja sogar miterlebt, ne? Ein Aufstieg.
Aufstieg und Abstieg. Ich bin tatsächlich hier in Sandhausen mit aufgestiegen mit Hannover damals. Ist jetzt auch, also bringt wahrscheinlich genau nichts, aber ist schon was Besonderes, dann, wenn man das erste Mal hierher gekommen ist und dann hast du schon so die Erinnerung im Kopf und war auch schon ein spektakulärer Aufstieg, glaube ich, kann man sagen. Auch das Pokalspiel jetzt diese Saison war auch was Schönes, sage ich mal, oder wo man immer so ein
eine andere Emotion genau, drin hat.
Also ist schon so, also auf jeden Fall, also Herzensverein kann man schon sagen, ja.
Ich hätte da noch ein paar andere Fragen, aber mit Blick auf die Zeit, lass uns mal versuchen,
ich kann schneller antworten. Nee, also.
Lass mal gucken. Danach ging es für dich zu Fürth und dann nach Aalen. Warum lief es bei den Stationen nicht so für dich?
Ja, Fürth war eigentlich, also es war klar mit dem Aufstieg damals dann, dass wir eine neue Nummer 1 verpflichten und ich war damals 18 oder 19, also schon noch recht jung, gerade für einen Torwart. Und mit Aufstieg war klar, es kommt eine neue Nummer 1 und als wir dann aufgestiegen sind, war für mich klar, okay, gut, ich sollte zumindest perspektivisch vielleicht dann einen anderen Schritt einschlagen oder Weg einschlagen und bin dann nach Fürth und hatte dann das Pech, dass glaube ich, also wirklich nach, ich müsste jetzt lügen, aber nach vielleicht 2 Monaten, vielleicht 2,5 Monaten, Sportdirektor, Trainer, alle, die mich geholt haben oder die da irgendwas mit zu reden hatten, wurden alle entlassen, weil es echt sportlich nicht lief dort. Und dann war einfach, ja, wie es da manchmal im Fußball ist, einfach festgefahren. Und ja, dann habe ich mich für was anderes entschieden, weil ich schon gerne spielen wollte. Also es war auch dann ungewohnt für mich, das erste Mal nicht regelmäßig zu spielen. In Hannover war es wenigstens die zweite Mannschaft. Juniorenländerspiele und sowas hatte man. Und dort war es dann wirklich so gar nichts einfach und ja, und dann Aalen ist lustig, weil eigentlich war ich dort nie. Es war, ich glaube, ich war 2 Wochen mal dort. Weiß auch nicht, warum das überall im Kicker und so steht als Station, weil eigentlich war ich nie dort. Hab mal ein Probetraining dort gemacht und war dann eigentlich sogar, also in Fürth war es dann so festgefahren, dass es eigentlich für mich nur sinnvoll war, meinen Vertrag dann dort auch aufzulösen, also obwohl ich noch Vertrag hatte. Und der nächste Verein war dann Waldhof Mannheim, wo ich dann quasi das erste Mal wieder Vertragsspieler war. Und,
aber war das dann so ein nahtloser Übergang? Das heißt, Vertrag aufgelöst mit Fürth und danach zum Waldhof? Oder war dann?
Nee, ich war ein ganzes Jahr auch raus. Also ich habe ein Jahr gar nichts gemacht. Also es war auch nicht so leicht dann noch ja, zu sagen, ich suche mir jetzt den Verein aus von den 5 Angeboten. Ja. Habe dann damals auch ein Probetraining bei Waldhof gemacht und ja, es lief dann zum Glück im Nachhinein alles so gut für mich, dass ich dann halt nochmal richtig in die Spur, sage ich mal, gekommen bin und wo es sich dann auch ausgezahlt hat, ja, mal eine gewisse Zeit vielleicht zu leiden im Sportlerherzen und so und ist dann halt, gehört halt auch zum Geschäft dazu, also Situation jetzt ist ja auch ähnlich, auch jetzt ein bisschen länger schon nicht gespielt und als Torwart ist es dann auch nicht so, wir hatten es eingangs schon mal, ist es dann noch nicht so einfach, ja, dann mal eine Chance zu bekommen überhaupt, die dann zu nutzen.
Und vor allem, was ist dann Nutzen? Das ist die Frage, die ich mir immer stelle, weißt du, dann kriegst du mal eine Chance, weil, was auch immer, Verletzung oder gelbe Karte, Sperre, was weiß ich was, was würde dann bedeuten Nutzen, dass der Trainer sagt so, ah, nee, jetzt habe ich mir das komplett anders überlegt, das macht ja was.
Nein,
macht ja
auch das keiner. Also ist schon schwierig. Ich glaube, es gibt so viele Beispiele, wo es einfach auf der Torwartposition ja, fast schon hart ist. Also jetzt Nationalmannschaft zum Beispiel, Manuel Neuer und Ter Stegen. Ter Stegen ist wahrscheinlich einer der besten Torhüter der Welt und spielt jahrelang auf so hohem Niveau bei Barcelona, wird da regelmäßig Spieler der Saison. Und
immer wieder kriegt er den Neuer vorgesetzt.
Und hat halt in der Nationalmannschaft immer wieder den Neuer vor. Also was soll er noch machen?
Ja.
Es ist manchmal als Torwart halt einfach fies, sage ich mal. Es gehört dazu.
Ja.
Vielleicht auch deswegen ein anderer Kopf, weil es einfach eine speziellere Position ist.
Ich muss gestern schmunzeln, als ich bei Sky Sport News dann gelesen habe, dass Nübel bei Bayern verlängert hat, in Stuttgart wieder 2 Jahre bleibt und dann quasi dann auch das dritte Mal auf die Wartespur, so ey, du wirst dann die Nummer 1. Ich meine, ich will nicht in die Zukunft schauen, 3 Jahre, weil er mich auch 3 Jahre älter, aber mal schauen, was wird. Gell? Also,
ja, es ist manchmal als Torwart nicht ganz so leicht. Ja. Gehört dazu, also da lohnt es sich dann manchmal halt durchzuhalten.
Aber du hast deinen Vertrag verlängert und du bist so von deiner Art halt auch ein unheimlich positiver Kerl. Das heißt, du hast schon eine Wertigkeit und Wichtigkeit für die Mannschaft,
was
du hier abstrahlst.
Also ich hoffe, also grundsätzlich versuche ich schon positiv zu sein. Ich bin jetzt keiner, der jedem Lächeln ins Gesicht zaubert, nur durchs in den Raum reinkommen. So bin ich nicht, aber ich glaube, wenn man mit mir redet oder gerade auch, was im Fußball schon auch wichtig ist, mal vielleicht ein Gespräch sucht oder einen Rat gebrauchen kann, dann glaube ich schon, dass ich da dann ja schon immer ganz gut zur Seite stehe. Ich glaube, oder auch durch eigene Erfahrungen im Fußball, es kann halt nicht immer glatt laufen, also tut es in den wenigsten Fällen wahrscheinlich und hatte zum Glück aber auch jetzt wie zum Beispiel das Jahr vereinslos und dann beim Waldhof und genug Beispiele, wo es einfach ja für mich so war, es lohnt sich positiv zu bleiben, weil es einfach, du weißt nie, was passiert und das versuche ich weiterzugeben und ich glaube auch, dass ganz wichtig ist, dass man auch lernt, dass Fußball einfach nicht alles ist, da gibt es auch was danach und auch währenddessen und ich glaube, das wird auch oft falsch irgendwo falsch hingelenkt, es ist dann immer die Fußballer, die müssen ja immer professionell sein und da darf mal keiner in eine Bar gehen oder da ist es ein Skandal, wenn du ein schnelles Auto fährst oder mal mit einer Frau gesehen wirst oder sonst was es auch immer ist, klar, also fremdgehen oder seine Kinder und Ehefrau zu Hause lassen sollte man jetzt nicht unbedingt, aber heute wird ja aus allem direkt ein Skandal gemacht und ich glaube, wichtig ist halt, dass man einen klaren Kopf hat, man sollte sich auch seiner Wichtigkeit auch bewusst sein, weil jetzt auf unserem Niveau vielleicht nicht unbedingt, aber gerade so...
Täusch dich nicht.
Ja, ich sage nicht unbedingt, ich will es gar nicht abstreiten, aber es gibt natürlich einen Spieler wie Kimmich oder Manuel Neuer oder jetzt auch ein Dani Alves zum Beispiel, das komplette Gegenteil. Also man hat ja dann schon eine viel größere Strahlkraft und ich glaube, trotzdem geht es oft unter, dass man am Ende nur Mensch ist und ich konnte mich zum Glück ein Stück weit davon lösen, als es halt mit dem Fußball nicht so gut lief und für mich selber gemerkt habe, ey, da ist noch Familie, Freunde, die einen einfach auffangen und ich glaube, das schadet auch manchmal nicht und ich kann definitiv von mir behaupten, dass mir der Fußball dadurch kein Stück weniger wichtig geworden ist oder meine Leistung weniger wichtig geworden ist und ich glaube, das ist für manche ein guter Ansatz auch und gerade auch für außenstehende Fans vielleicht, die wirklich so krankhaft darauf versteift sind, dass man eine Maschine sein muss, ein Roboter und vom Denken, vom Wesen, von allem her. Und ich glaube, das ist schon
ich glaube, das ist voll Ding. Wichtig, dass du das sagst, weil am Ende jeder von uns will eine gesunde Work-Life-Balance. Warum ihr nicht? Also ihr Fußballer.
Ja, absolut.
Weißt du, was ich meine? Ich arbeite auch nicht 24 Stunden am Tag. Also warum soll ich es von dir verlangen? Weißt du, was ich meine? Also ich mache Fehler 10 Stück am Tag. Warum darfst du keine 2 machen?
Eben.
Wichtig, dass du das mal raushaust. Also ich finde es extrem wichtig, dass der Fokus auf den Fußballer natürlich ist, dass man in den 90 Minuten im Spiel das Gefühl hat, ihr gebt hier alles, aber trotzdem Mensch bleiben dürft. Also.
Ja, absolut. Und das ist leider...
Gutes halt Statement.
Selten so, also ist zumindest meine Erfahrung oder auch so, wenn man in die Kabine horcht, jetzt nicht nur hier, sondern generell, also ich glaube, es gibt viele, die so denken oder du siehst auch, wie viele das mitnimmt, sage ich mal. Und eigentlich machen wir nur das, was jeder andere in unserer Situation auch machen will. Wir spielen Fußball, weil wir Spaß dran haben und ich glaube, es funktioniert auch am besten, auch im bezahlten Fußball, wenn man den Spaß nicht dran verliert. Und,
definitiv. Und damit setzt man einen schönen Punkt.
Ja.
Kommen wir zur Top 5. Timo,
bevor wir zur Top, in was.
Bevor wir zur Top 5 kommen, ganz kurz. Ich habe ja die, oder kurz bei den Top 5 von Leon, vor zwei Folgen habe ich ja mal gedroppt, dass wir eine Mitgliederkampagne geplant haben, gemeinsam mit euch zu Helden werden. Die müssen wir gerade leider aufgrund von Lizenzproblemen auf Hold setzen. Die wird in der Form jetzt doch nicht ausgespielt. Das einfach schon mal zur Info. Wir werden dann nochmal das Konzept überarbeiten und dann wahrscheinlich im Sommer mit was Neuem rausgehen. Aber starten wir mit der Top 5 von Timo. Frage Nummer 1, wer war dein bester Mitspieler?
In Sachen Fußball oder Persönlichkeiten? Also, oder sowohl also, als auch?
Die meisten schon haben sehr es fußballerisch gesehen. Ja, okay. Also ich würde aber auch, ich hätte jetzt gesagt, wenn du jetzt ja einen sagst, den du besonders hervorheben möchtest, weil er persönlich einfach eine Granate war.
Nee, dann kann man, ich versuche sportlich zu bleiben.
Okay.
Top 5 ist 5.
Nee, einfach. Okay, das ist die erste Frage. Die erste Frage von der Top 5.
Ich neige dazu, tatsächlich Lars Stindl zu nennen. Ja. Ich glaube, Lars Stindl, der war
bei Hannover,
ne? Bei Hannover damals zum Glück noch da, wo ich hochgekommen bin. Und sowohl charakterlich, also menschlich unglaublich, als auch auf dem Platz. Also ich glaube, der Werdegang danach, auch nach Hannover, spricht dann für sich. Ich glaube, der war schon der, der auch bei uns ja, am wichtigsten war, Leistungsträger war und auch jetzt danach Nationalspieler noch geworden. Und nicht so, dass du halt, also Lars Stindl war jetzt kein Florian Wirtz von Anfang an und ich glaube, der hat sich das halt auch ein Stück weit erarbeiten müssen und trotzdem ein genialer Fußballer, also so einfach. Und also ich glaube, mit dem fahre ich ganz gut. Ja.
Hat sich auch eine brutale Wertschätzung erarbeitet.
Ja, letzten also Wahnsinn. Absolut.
Frage Nummer 2, wer war dein stärkster, unangenehmster Gegenspieler?
Terence Boyd. Terence Boyd. Also ich habe oft gegen ihn gespielt, also sowohl Kaiserslautern als auch Halle und der ist schon, also was mir hängen geblieben ist, schon unangenehm. Bei dem wusstest du wirklich nie, was er macht. Also ist er ja jetzt schon ein großgewachsener Stürmer, aber auch mit dem Fuß, der hat sofort mit dem zweiten Kontakt, wenn nicht mit dem ersten, immer geschossen und aus Situationen, wo du eigentlich denkst, der Stürmer schießt jetzt nicht, aber auch natürlich mit seiner körperlichen Wucht dann bei Standards und so. Also ich glaube, wenn man wirklich vom Härtesten ausgeht, dann kann man den schon nennen. Zumindest, also ich habe ja jetzt sonst auch nicht auf so hohem Niveau gespielt. Ansonsten fällt mir da jetzt...
Ja, aber also du musst doch gar keinen anderen rausholen.
Nee, ich glaube,
also,
freut sich Terence.
Also ich glaube auch, dass so angenehm
ist. Nee, also ich glaube, das sagen auch viele Innenverteidiger. Ja, der lässt immer mal noch mal ein Bein stehen und tritt auf den Fuß. Und der ist, glaube ich, schon wirklich für viele selbst unangenehm.
Okay. Frage Nummer 3. Du bist in der U17, hast du die Fritz-Walter-Medaille in Bronze gewonnen. Ja. Ne? Und das als einer von, also eigentlich sind es hauptsächlich Feldspieler, die das gewinnen. Wie ist das für, oder war das für dich auch so ein bisschen Druck, der dann auf dich zukam? Oder war das so eine Wertschätzung für das, was du eigentlich gemacht hast? Wie sehr?
Eigentlich, also Druck jetzt nicht, also ich glaube in dem Alter zum Glück noch nicht ganz, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich das 100% genießen konnte, weil ich, ja, also es ist schon, wenn man jetzt zurückblickt und auch damals war es schon was Besonderes, mittlerweile gibt es schon noch ein paar Torhüter, die sie noch bekommen haben zum Glück, damals waren es glaube ich wirklich...
Ja, wobei danach, also danach waren es nur noch zwei Keeper, habe ich nachgeguckt, der eine ist Christian Frommann,
der von Freiburg damals, glaube ich.
Und dann jetzt auch vor kurzem Noah Atubolu, auch von Freiburg.
Ja, ja, ich glaube, damals war es Vlachodimos von Stuttgart damals. Neuer, Ter Stegen, ich glaube, Leno, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall schon die Creme de la Creme, was deutsche Torhüter heute angeht. Ich mochte es halt noch nie im Mittelpunkt zu stehen und auch noch, also ich habe es, wenn ich auf Turnieren, und es war leider in der Jugend oft der Fall, dass man dann bester Torwart wurde oder ich habe es immer gehasst, dorthin zu gehen. Und
Ehrung in Empfang. Ja.
Dementsprechend war das schon so, dass ich jetzt nicht zu 100% genießen konnte. Also ich 100%, ich habe mich auch super gefreut, aber ich bin schon jemand, der eigentlich eher so im Hintergrund ein bisschen sein Wesen treibt und deswegen, ja, Druck nicht, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich dachte, boah, geil, so, ich habe jetzt die Fritz-Walter-Medaille. Es war schon was Besonderes, aber war auch, also ich habe auch zum Glück im Nachhinein, also ihr seid jetzt die Ersten, die mich seit 8 Jahren darauf ansprechen, also es ist zum Glück immer so ein bisschen unter Radar gewesen. Also.
Wissen wir noch, wer Gold und Silber damals geholt hat dann?
Ja, Benedikt Gimba Gold. Jetzt bei Heidenheim und Damir.
Silber hat mir tatsächlich nichts mehr gesagt.
Damir Bektic hat es auch leider nicht so in dem Profi. Der war damals bei Hertha, auch großes Talent eigentlich, aber warum auch immer hat es nicht so sein sollen.
Frage Nummer 4. Dein Lieblingsrestaurant in der Region?
Tatsächlich gehe ich gar nicht so oft raus. Meine Freundin und ich sind kochen sehr gerne, dementsprechend auch oft.
Also das Haus Königsmann.
Ja, aber das nenne ich jetzt nicht. Ist auch, weiß ich nicht, ob das jedermanns Sache ist oder jedem schmeckt. Ich glaube, wenn ich was nehmen müsste, dann ist das, das Papi in Mannheim ist schon gut. Das ist ein Italiener. Gibt es so eine neapolitanische Pizza, also ein bisschen anders wie der Rest. Und ich glaube, das ist schon ganz gut. Ja.
Das lassen wir so stehen. Frage Nummer 5 und die letzte Frage. Jetzt haben wir im Vorfeld beide ja auch schon gesprochen, dass du vegan oder vegetarisch lebst. Genau. So. Jetzt haben wir ja am Wochenende auch einen Aktionsspieltag Klimaschutz vor der Brust, bei dem wir einige Aktionen geplant haben. Wie wichtig oder A, wie kam das zustande, dass du gesagt hast, du möchtest dich vegetarisch ernähren? Und B, wie wichtig ist dir eigentlich so generell das Thema Klimaschutz oder einfach was fürs Klima und für die Umgebung zu tun?
Also ist jetzt seit 7 Jahren oder so, dass ich mich ausschließlich oder zumindest fleischfrei ernähre, tierfrei nicht immer. Ich gucke schon, dass ich da auch auf Milchprodukte, so gut es geht, verzichte. Wenn es aber nun mal nicht anders möglich ist, dann bin ich da jetzt der Letzte, der sagt, nee, mache ich nicht. Bei Fleisch ist schon anders, da bin ich schon ein bisschen, ja, strenger. Einfach aus Überzeugung dem Tierleide. Also ich brauche es einfach für meine Ernährung nicht und ist jetzt, also es hat natürlich noch riesige auch Klimavorteile und es gibt, also die Liste ist schon groß, was Vorteile angeht. Bin jetzt keiner, der sagt, es sollten nur noch ausschließlich Vegetarier leben. So ist nicht. Ich habe für mich selber einfach irgendwann mal den Entschluss gefasst mit einem gewissen Alter, also als Kind. Ich bin ja auch ganz normal aufgewachsen mit, also das Fleisch, das normalste der Welt ist, ist ja heutzutage schon, also anders. Da gehst du ja in den Supermarkt und es gibt so viele Varianten auch für Vegetarier. Und ich habe für mich einfach damals den Entschluss gefasst, also einfach aus, auch zum Wohle des Tiers quasi. Bin auch ein großer Tierfreund. Und dass das natürlich noch riesige Vorteile mit sich bringt, also dementsprechend auch vielleicht die Überleitung zum Klimaschutz und auch sowas, ist natürlich auch gut. Also wenn es jetzt andersherum wäre, müsste man sich vielleicht auch nochmal Gedanken machen, aber so bringt es natürlich dann auch coole Vorteile mit sich. Generell gucke ich auch, dass ich, also ich wohne ziemlich zentral in Mannheim und ist auch echt gut, da alles ohne Auto recht gut erreichbar ist. Gucken, dass wir, also sowohl die Freundin als auch ich, wir machen viel mit dem Fahrrad und gucken, dass man da nicht unnötig das Auto braucht und auch so, ich glaube, ich gucke da schon, dass man mit gutem Gewissen abends zu Bett gehen kann, generell. Also ich glaube, jeder kann da schon mit kleinen Dingen relativ viel bewirken, auch wenn das viele nicht glauben. Man muss jetzt auch nicht der strengste Klimaaktivist sein, um Gutes zu machen oder gute Dinge zu bewirken. Und so versuche ich einfach zu gucken, dass ich da nicht komplett in die falsche Richtung gehe. Also
Aber es ist gut und bemerkenswert.
Eine gute Richtung.
Genau, das ist eine sehr gute Richtung. Und auch, du hast eben das Fahrrad angesprochen. Das ist auch ein, oder es gehört auch zu einer Aktion, die am Freitag geplant ist. Ja. Wir rufen nämlich alle Zuschauer auf, mit dem Fahrrad ins Stadion zu kommen. Wir haben auch noch einen Fahrradhändler vor Ort, der am Vorplatz dann natürlich auch zu Beratungsgesprächen zur Verfügung steht, auch ein paar Fahrräder ausstellt, die man dann auch mal Probe fahren kann, falls man noch auf der Suche nach einem neuen Fahrrad ist. Dementsprechend, glaube ich, haben wir da ganz coole Sachen. Jetzt haben wir noch eine Kategorie, dann haben wir die Top 5 abgeschlossen, und zwar ist es die Frage vom letzten Gast. Und das heißt, jeder stellt der vorherige Gast eine Frage für den nächsten Gast. Du hast jetzt gesagt, du bist fleißiger Podcast-Hörer von uns. Vielleicht kennst du die Frage ja auch schon, weil die Frage kam von Leon.
Ja.
Und Leon hatte gefragt, wer macht am meisten Spaß in der Kabine? Also wer sorgt, wer ist da so ein bisschen
also
Entertainer?
Es ist ja schon ein Stück weit individuell, weil natürlich nicht jeder Humor zum Gegenüber passt oft. Ich persönlich habe sehr großen Spaß an Frank Ewiner, seinem Humor. Der hält sich aber relativ zurück in der Kabine. Ich glaube, wer wirklich für gute Stimmung sorgt in der Kabine, ist oftmals, für wen entscheide ich mich? Wir haben viele Quatschköpfe, das muss man auch sagen. Also wir haben ein sehr, sehr gutes Mannschaftsgefüge, das muss man sagen. Ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste, ich nehme trotzdem Frankie. Der ist still, aber der weiß, wann er was sagen muss, und der Humor,
dann sitzt
der Humor, der sagt mir am meisten zu. Ich nehme Frankie, ja.
Ja, top. Dann deine Frage für den nächsten Gast.
Ich würde sagen, da es oft Diskussionen bei uns gibt, wer die besten Freistöße schießt bei uns. Da gibt es sehr viel Diskussion
darüber. Hatten wir das nicht sogar schon mal? Das war doch auch bei Yassin, oder nicht?
Nee.
Ah, nee, Yassin hat gefragt, wer hat
den besten Outfits?
Nee, besser Rondo-Spieler dann.
Also seine
Frage war,
also die konkrete nach Freistöße hatten wir nicht.
Nee, dann nehmen wir das auf
jeden Fall. Das ist bei uns schon, ist natürlich dann, gibt es nur einen kleinen.
Vielleicht hilft uns das ja noch im Endspurt, weil die Frage ist ja, wie viele Freistoßtore haben wir geschossen tatsächlich? Und wenn dann wir rauskriegen, wer die gemacht hat, dann wird der halt nicht mehr sein, weil irgendein anderer sich dann hier rauskristallisiert. Schauen wir mal.
Machen wir so. Die Frage nehmen wir mit.
Ja.
Ja. Mit Blick auf die Zeit, wir sind sehr überzogen tatsächlich. Deswegen, wir wollen nur einen kleinen Ausblick in Richtung Arminia Bielefeld geben. Erstmal, Timo, was erwartest du für ein Spiel am Freitag?
Ja, wie in der Liga so üblich wahrscheinlich. Also ein sehr kämpferisches Spiel. Ich glaube, für Bielefeld geht es auch noch um relativ viel. Also sind jetzt auch vielleicht in einer Situation, wo sie nicht gerne drin wären die ganze Saison über. Dementsprechend müssen wir da auf jeden Fall gegenhalten erstmal. Und für uns ist natürlich auch wichtig, ja, oben dran zu bleiben. Und wir wollen möglichst die Fehler, die wir jetzt in der Vergangenheit machen und schon zum wiederholten Male, wir haben ja im Vorfeld schon drüber gesprochen, dass es schon so wiederkehrende Sachen sind, die uns dann oftmals hindern an drei Punkten, dass wir die einfach abstellen. Und ich glaube, dann spricht da auch nichts gegen, dass wir hier einen Heimsieg einfahren. Also ich glaube, wenn das ist zwar auch eine Phrase, aber dieses Sprichwort, wir können uns nur selber schlagen, das trifft bei uns schon ziemlich gut zu. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, ja, die Fehler abzustellen oder die Leichtigkeit da reinzubringen, dann bin ich wirklich sehr guter Dinge eigentlich.
Hast du noch einen Bezug zu Arminia? Oder hast du irgendeinen Bezug zu Arminia mal so gefragt?
Gar nicht.
Okay.
Also ich habe weder, nee, gar nicht, gar Gut. nicht.
Ich habe einen Spieler im Kader, habe ich gesehen, mit dem hast du mal zusammengespielt. Ja,
Gerrit Gohlke. Gerrit Gohlke, ja.
Ja. Genau, oder aber, ich habe jetzt Leandro Putaro auch noch auf
dem Schirm. Leandro auch.
Ne?
Ja, stimmt.
Hast du mit den Jungs noch Kontakt oder eher weniger? Puh,
tatsächlich gar nicht. Also so wirklich gar. Also muss man. Mit Leandro habe ich, der war bei Ferl ausgeliehen, glaube ich, oder fest, ich weiß gar nicht mehr. Da spricht man natürlich nach dem Spiel und freut sich auch, sich zu sehen, weil wir schon auch fast die ganze Jugend zusammengespielt haben dann, sowohl bei Hannover als auch in der Nationalmannschaft. Aber ich mag beide super gerne, aber es ist tatsächlich keiner, mit dem ich jetzt irgendwie noch jeden Abend telefoniere oder viele Nachrichten austausche. Deswegen tatsächlich relativ wenig Kontakt.
Aber man freut sich aufs Wiedersehen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja wie, also man muss ja auch nicht mit jedem privat so gut sein, dass man sich mag. Also ich mag beide total gerne. Mit Gerrit tatsächlich auch sehr, sehr lustige Sachen erlebt zusammen. Und ja, auf jeden Fall. Also.
Warum ich Richtung Bezug gefragt habe, wir haben, oder beide Arminier spielen auch Mael Corbus. Und Mael Corbus hat den Aktionsspieltag Klimaschutz in die Wege geleitet. Also ist eigentlich derjenige, der auf alle Vereine zugegangen ist. Mit dem wollen wir uns dazu auch unterhalten natürlich. Wir werden das mal schauen, ob wir das wahrscheinlich, wir bringen das wahrscheinlich eher als Sonderfolge raus, anstatt das hier hinten dran zu schneiden. Alles gut. Dementsprechend mit Mael haben wir auch, oder werden wir auch noch die Woche sprechen, über alle Aktionen, die am Freitag geplant sind und warum es auch für ihn so wichtig ist, da ein Zeichen zu setzen, gemeinsam mit uns. Ich glaube, Wolle, wenn du nichts mehr zu sagen.
Oder? Ich will was zu der Zeit sagen. Wir nehmen uns immer vor, da ein bisschen wild, zügiger ehrlich durchzugehen, aber das ist totaler ist so Quatsch, wild, weil es ist so wertvoll, jemanden hier sitzen zu haben, und wenn der seine Geschichte erzählt und deine ich jetzt auch wieder höre, dann finde ich es einfach total faszinierend. Von daher, ich habe noch nie Rückmeldung gekriegt, der Podcast war zu lang, weil ich einfach immer das Gefühl habe, es ist einfach geil, die Leute hier zu haben, auch dich heute hier gehabt zu
und
haben.
Wenn ich mir mal anschaue, wir haben jetzt 55 Minuten
gequatscht. Wir können noch 20 Minuten noch reden.
Viel, viel länger
ist so, drüber reden. Ist so, von daher.
Ich muss dazu sagen, ich verfolge, also der einfach mal Luppen von Toni Kroos, der Podcast, den höre ich eigentlich immer von der Fahrt zum Training und nach Hause. Und da denke ich mir ganz oft, boah, muss der jetzt schon vorbei sein. Und die sind auch meistens so eine Stunde. Und vielleicht freut sich ja jemand da draußen, dass es,
ja, dass er diesmal länger,
dass es mal eine halbe Stunde länger geht. Also.
Nee, auf jeden Fall. Gut, in diesem Sinne, Freitag, Spiel gegen Arminia. Wenn ihr noch kein Ticket habt, dann besorgt euch eins. Kommt mit dem Fahrrad oder zu Fuß ins Stadion. Denkt ans Klima. Und ja, auf 3 Punkte,
Männer, oder? Timo hat es gesagt, es spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir 3 Punkte einfahren. Also, so ist es. Ausrufezeichen. Ja.
Genau. Und auch diese Folge wird wieder präsentiert von JBB Steuern und Beratung. Danke und bis zum nächsten Danke. Mal.
Haut rein.
Ciao, ciao.
Ciao.
Also, wir haben uns nun doch entschieden, die Spezialfolge mit Mael hier in unsere Folge reinzupacken. Deswegen, Mael, einmal herzlich willkommen in unserem Podcast Echt und Anders. Freut uns, dass du mit dabei bist heute. Und bevor wir eigentlich zum Aktionstag zu sprechen kommen, ich weiß nicht, erinnerst du dich an das letzte Mal, als du in Sandhausen warst?
Ja, da haben wir mit dem SC Verl damals 2-2 gespielt. Richtig.
Genau, genau. War, nee, 3-3 war es doch, oder?
Boah, ich habe 2-2 im Kopf.
Ich glaube, dass es 3-3 war und das Rückspiel war 4-4. Aber ja, das können wir gerne auch nochmal nachgucken nachher. Aber auf jeden Fall, wie war es für dich hier in Sandhausen und wie nimmst du uns als Verein grundsätzlich wahr?
Ja, also es war mein erstes Mal in Sandhausen, da ihr in der zweiten Liga wart und ich habe hauptsächlich in der dritten Liga gespielt oder im Ausland. Wie nimmt man von außen Sandhausen wahr? Also ruhiger Verein im Sinne von, man kann da ruhig arbeiten, man kann auch was Cooles aufbauen. Die Jahre in der zweiten Liga haben sicherlich auch eine gewisse Sichtbarkeit mitgebracht, ne, was ganz cool ist. Ja, ich kenne einen Spieler da, Yassin Benballa.
Ja, klar, habt ihr mal zusammen
gespielt? Wir haben mal gegeneinander gespielt und der ist, okay, ist Franzose, ich bin auch Franzose, dann haben wir immer wieder mal gesprochen. Aber ja, cooler Verein, sympathischer Verein, so nimmt man das zumindest von außen wahr.
Okay, sehr gut. Und ich muss dir übrigens recht geben, ich habe eben nochmal nachgeschaut, 2-2 war tatsächlich das richtige Ergebnis. Ja, du standest auch mit auf dem Platz. Bei uns, weil wir hatten viele wilde Spiele, die noch 3-3 oder sonst was ausgegangen sind, deswegen hatte ich das wahrscheinlich im Kopf, aber 2-2 ist korrekt. Jetzt bist du am Freitag mit der Arminia zu Gast hier bei uns, bei einem besonderen Spieltag, dem Aktionsspieltag Klimaschutz. Der ja auch von dir inszeniert worden ist, ja. Wie kamst du zu der Idee für diesen Spieltag und was war und wann war es für dich klar, dass du diesen auch umsetzen musst?
Also ich möchte nicht sagen, dass ich irgendwie eine Idee hatte oder eine neue Idee entwickelt habe. Diesen Spieltag gab es schon letzte Saison. Das wurde letzte Saison in der dritten Liga vom DFB vorgegeben. Sie konnten das leider dieses Jahr oder diese Saison nicht nochmal machen. Die sind ja sehr beschäftigt mit der EM. Das wird die nachhaltigste Turnier aller Zeiten bisher. Die entwickeln auch die Nachhaltigkeitsrichtlinien für die Frauenbundesliga und für die dritten Liga, für die dritte Liga. Dementsprechend hatten die, glaube ich, also mir wurde kein Grund genannt, aber ich kann mir vorstellen, dass die Kapazitäten schon eng waren. Ja, für mich wäre das also mit dem Thema Nachhaltigkeit oder mit dem Thema Klimaschutz eher ein Rückschritt. Wollte ich unbedingt nicht. Mhm. Also wir haben auch keine Zeit dafür. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, lass uns probieren, trotzdem etwas umzusetzen. Dann bin ich auf die Vereine zugegangen mit der Idee, hey, lass uns das weitermachen. Wie es aussieht, weiß ich nicht, aber das soll von euch kommen, also aus eigener Initiative der Clubs. Und idealerweise würde die Clubs halt alles zusammen entscheiden. Im besten Fall alle 20. Das hat leider nicht geklappt mit allen 20, aber ist schon mal sehr cool, dass wir 10 Vereine dabei haben, 10 engagierte Vereine. Und ich glaube, Stefan, das weißt du am besten, da steckt auch eine gewisse Anzahl an Arbeitsstunden für euch und für die anderen Nachhaltigkeitsbeauftragten oder Ansprechpartnern bei den anderen Vereinen.
Das stimmt, ja. Aber vielleicht gerade noch mal zu der Idee, ich kann mich noch an unser erstes Gespräch erinnern, wo du eben auch auf uns als Verein zugekommen bist und gesagt hast, hey, wir wollen sowas mit allen Vereinen irgendwie in die Wege leiten und wir fanden das einfach als Verein, als SV Sandhausen ein sehr wichtiges Thema, einfach auch, weil wir das aus der zweiten Liga schon kannten und wollten das dementsprechend unterstützen und dann ging das ja ziemlich zügig auch, wie ich finde, weil ich glaube, wir haben Anfang des Jahres erst oder ja, Anfang des Jahres dann wirklich konkret über diesen Spieltag gesprochen und umso schöner ist es, dass der jetzt am Freitag dann auch bevorsteht. Andere Vereine haben jetzt tatsächlich auch schon den Aktionsspieltag Klimaschutz jetzt am vergangenen Wochenende durchgeführt. Hast du da so ein paar Einblicke gewinnen können, ein bisschen Feedback schon gesammelt bekommen? Ich meine, klar, du hast auch selbst auf dem Platz gestanden, aber jetzt so ein, zwei Tage später schon irgendwas davon aufgegriffen. Wie war es? Wie ist es gelaufen?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe noch kein Feedback bekommen. Ich wollte bis nächste Woche warten, dass wir vielleicht alle zusammen nochmal darüber reden, was lief gut, was lief nicht so gut, wo können wir uns verbessern. Aber wir haben am Sonntag gespielt, also das heißt, ich habe auch einen Tag weniger gehabt, um ein bisschen zu sehen, was passiert ist. Gleichzeitig, wenn nichts zurückkam, gehe ich davon aus, dass es keine Katastrophe war. Ich glaube, man meldet sich eher, wenn etwas richtig schief gelaufen ist, als wenn etwas super gelaufen ist. Also ich hoffe, das ist der Fall. Aber wie gesagt, wir werden nächste Woche wahrscheinlich alle Vereine kontaktieren und schauen, ob alles erfolgreich durchgeführt wurde.
Genau, dann lass uns mal ganz kurz in unsere Maßnahmen einsteigen, damit auch unsere Fans Bescheid wissen, was am Freitag alles sie erwartet. Also natürlich haben wir als Nummer eins den Fokus auf der Mobilität. Wir wollen unsere Fans mobilisieren, mit dem Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Stadion zu kommen. Dazu laden wir auch recht herzlich alle Arminia-Fans ein, auch wenn es mit dem Fahrrad sehr schwierig ist, aber natürlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann haben wir die Recycling-Aktion, die ja auch standortübergreifend geplant ist. Vielleicht kannst du sogar was dazu sagen.
Ja, also die Schwalbe Recycling-Aktion, ein Kollege von uns hat mitbekommen, dass Schwalbe so eine Recycling-Aktion hat und das schon mal bei einem Handballturnier umgesetzt hat. Und er hatte die Idee, warum sollte man das nicht in jedem Fußballstadion umsetzen. Haben wir Schwalbe kontaktiert und das ist wirklich eine ganz coole Aktion. Da hat man verschiedene Themen. Mobilität, weil das eben mit Fahrrädern zu tun hat, aber auch Recycling. Mhm. Das ist eine theoretisches, perfekte Kreislaufsystem. Man gibt alte Schläuche oder Reifen zurück und Schwalbe macht neue Reifen und neue Schläuche daraus. Ja, das hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Schwalbe war sofort dabei, war von der Idee begeistert. Und ich bin gespannt, wie viele alte Reifen und Schläuche wirklich zusammenkommen. Es wäre cool, wenn wir am Ende auch mit Schwalbe sprechen, dass wir sagen, okay, aus den Reifen und Schläuche, die wir gesammelt haben in den Drittligastadien, entstehen so und so viele neue Reifen und Schläuche. Ja. Das wäre cool. Ich hoffe, wir kriegen das hin und so machen wir auch das Thema wie immer ein bisschen greifbarer, damit alle das verstehen können.
Daher hier auch direkt der oder die für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer der Aufruf, wenn sie alte Fahrradreifen zu Hause haben, dann können sie gerne am Freitag zum Spieltag mitbringen. Bei uns ist es sogar auch möglich, in der Woche drauf bis zum Mittwoch die Reifen im Fanshop abzugeben. Das heißt, wenn ihr es am Spieltag nicht schaffen solltet, aus irgendwelchen Gründen, dann könnt ihr das auch noch im Nachgang oder sogar ab Donnerstag bei uns im Fanshop machen. Deswegen, bringt die Fahrradschläuche fleißig mit. Genau. Dann haben wir noch ein Aufforstungsprojekt. Und zwar haben wir 100.000 Bäume für Baden-Württemberg. Das ist ein Projekt Zukunftswald von gemeinsamhelfen.de. Das ist ein regionales Projekt von uns. Und dementsprechend nutzen wir unsere Becherspende hierfür. Da können sich auch Arminia-Fans beteiligen, indem sie einfach nach ihrem getrunkenen Bier den Pfandbecher einfach in die vorgesehene Box werfen. Das ist auch eine ganz, ganz coole und auch wichtige Sache, apropos Umwelt und Wald. Wir werden am Montag, auch nach dem Spieltag, haben wir so ein Clean-Up-Day und werden den Wald bei uns noch von Müll befreien. Das heißt, da werden auch viele Mitarbeiter bei uns sich anhängen und wir werden dann gemeinsam durch den Hartwald marschieren und den von jeglichen Müll befreien. Das ist auch eine ganz coole Geschichte und abschließend werden wir unsere Aktionswoche, sage ich mal, dann auch nächste Woche mit einem Ausflug unserer NLZ-Mannschaft, die zum Thema gesunde Ernährung oder nachhaltige Ernährung sensibilisiert werden, gemeinsam mit unserem Sponsor of the Day, Achat. Genau, das heißt, ein umfangreiches Maßnahmenpaket. Mael, was ist so das Ziel oder was ist dein persönliches Ziel mit der Umsetzung von diesem Aktionsspieltag?
Ich glaube, für den Spieltag, aber auch generell, ist mein Ziel, dass das Thema zur Normalität wird in der Fußballwelt. Das ist ja ein Thema, das immer noch polarisiert. Ich habe auch jetzt schon in den letzten 10 Tagen einiges mitbekommen, was nicht so positiv war. Auch positive Nachrichten bekommen, keine Frage. Aber ich möchte das nicht mehr so haben, dass es entweder super toll ist oder richtig schlecht ist, sondern dass es einfach normal wird, dass Menschen darüber nachdenken. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Wir müssen ich bin entfernt davon, gar nicht über Verbote zu sprechen oder irgendwie den Wurst vom Stadion wegzunehmen, eher um Optionen. Und in dem Fall, wenn wir über Ernährung sprechen, vegane und vegetarische Optionen anbieten und nicht unbedingt die Fleischprodukte wegnehmen, sondern die dürfen auch im Stadion verkauft werden. Aber es ist auch ein hartes Stück Arbeit an Sensibilisierung, so Informationen. Das Thema ist ja so komplex. Wie kriegen wir es hin, das greifbar zu machen oder zumindest verständlich zu machen, was genau passiert, wenn man mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto zum Stadion kommt? Und wenn man das über eine ganze Saison macht oder wenn man ein richtig guter Fan ist, dann über 20 Jahre macht, was passiert? Also was hat das für einen Effekt? Alles, was wir machen, unser Verhalten, hat ja einen Fußabdruck. Wie können wir das reduzieren, ohne dass unsere Lebensqualität irgendwie schlechter wird? Das ist mein Ziel. Das ist auch mein Ziel jetzt im Fußballkontext, das immer wieder zu thematisieren.
Und ich glaube, da hilft dann auch so ein Spieltag, um einfach ein Bewusstsein für zu entwickeln. Und das ist auch unser gemeinsames Ziel, ja. Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auf Basis dessen einfach euer Verhalten ein bisschen hinterfragt oder euch mal ein paar Gedanken dazu macht, vielleicht auch mal, du hast es eben angesprochen, mal den eigenen Fußabdruck mal misst und mal schaut, wie viel CO2 stoße ich eigentlich tatsächlich aus, dann haben wir ja schon viel, viel dafür getan, dass es in eine richtige Richtung gehen kann, ja, wenn man sich aktiv mit diesem Thema beschäftigt. Und das ist auch das Ziel unseres Spieltags am Freitag. Jetzt hast du den Fußabdruck schon angesprochen. Jetzt will ich natürlich auch von dir so einen kleinen Geheimtipp, wie man den eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren kann. Hol uns mal ab.
Ich muss nach den letzten 10 Tagen aufpassen, was ich zum Thema vegan-vegetarische Kost sage. Aber ich glaube, Fleischkonsum reduzieren ist ein einfacher Weg, damit zu starten. Es gibt sicherlich andere Sachen, die man umsetzen kann, für Anreisen unter 5 Kilometer mit dem Fahrrad mal zu fahren. Jetzt sind wir mittlerweile im Frühling. Bei euch scheint die Sonne, glaube ich, häufiger als bei uns. Die Temperaturen sind auch ein bisschen höher. Mit dem Fahrrad zu fahren ist auf jeden Fall ein einfacher Weg, den Fußabdruck zu reduzieren. Es macht auch Spaß. Also es macht auch gute Laune. Deswegen das.
Und man macht ja auch was für sich, ne? Man betätigt sich ein bisschen sportlich. Also es hat mehrere positive Effekte.
Ja, genau. Man kann ein bisschen auch damit rechtfertigen, wieso man dann abends ein bisschen mehr isst, zum Beispiel.
Genau. Sehr gut, dann Mael, vielen Dank für den Einblick. Jetzt kommst du natürlich am Freitag auch nicht nur wegen dem Aktionsspieltag zu uns, sondern auch um Fußball zu spielen. Du wirst es mir verzeihen, wenn ich sage, ich hoffe, dass du mit leeren Händen nach Hause fährst. Natürlich wünsche ich uns ein sehr spannendes und packendes Spiel mit dem besseren Ausgang für uns. Und dir nochmal vielen lieben Dank und alles, alles Gute. Und wir sehen uns. Ich freue mich auf Freitag, damit wir uns auch mal persönlich wiedersehen.
Ja, an der Stelle auch, Stefan, vielen, vielen Dank für deine Mühe, auch im Rahmen des Spieltags. Und danke, dass ich heute ein paar Worte dazu sagen durfte.